von ihm reden.
Ich glaube, auch das ist mal wichtig zu hören. Die Sünde kann Folgen nach sich ziehen und Gott kann auch zupacken und auch hart zupacken. Und dann müssen wir die Früchte unseres Tuns einmal schmecken. Und auch dahinter steht seine liebevolle Absicht, dass er uns festigen will, dass wir tiefer verwurzelt werden sollen in ihm, dass ich das möglichst nicht wiederholen möge. Und dann kommt ja dieser letzte Satz: Etwas Gutes ist aber an dir gefunden, dass du die Bilder der Aschera aus dem Land ausgetilgt und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Was ich daraus sehe: Gott sieht wirklich genau. Und er schert nicht alle über den gleichen Kamm. Gott sieht ganz genau auch in das Leben dieses Josaphat hinein. Nicht, dass man das so versteht, dass die guten Werke in irgendeiner Weise die Sünde ausgleichen könnte. Sagte mir mal jemand, ich versuche jeden Tag ein gutes Werk zu tun und hoffe, dass ich damit mein Minus ausgleiche. Och, wissen Sie was? Ich habe eine viel bessere Idee. Tun Sie jeden Tag mindestens 2 gute Werke. Für alle Fälle. Aber in der Bibel ist sehr klar, dass wir da nicht unser Minuskonto ausgleichen könnten. Nein. Im Hebräerbrief heißt es einmal, Hebräer Kapitel 6, Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße eure Werke und die Arbeit der Liebe, die ihr ihm im Dienst an den Brüdern und Schwestern getan habt. Das ist ein tolles Wort, oder? Das ermutigt mich sehr stark. Manchmal wird ja unter uns Menschen übersehen, was der andere einem tut oder für andere einsetzt. Bei einem wird es nie übersehen, das ist Gott. Gott sieht, wie du dich einsetzt, um Menschen mühst. Auch wenn du keinen Dank kriegst, bist du vom Dank anderer Leute abhängig für dein gutes Tun? Gott sieht. Das muss uns größte Motivation sein. Gott sieht es. Gott sieht unser Bemühen. Und da kann jeder so das einsetzen, wo ihm das Herz schlägt und wo er sich sehr, sehr viel Mühe gibt. Und im letzten Buch der Bibel steht ein interessanter Satz: Von denen, die im Herrn sterben. Es gibt ja 2 Möglichkeiten zu sterben. Ich sterbe ohne Gott oder ich sterbe mit Gott. Von denen, die im Herrn sterben, also mit Gott, mit Jesus sterben, da heißt es, ihre Werke folgen ihnen nach. Das öffnet ihnen nicht die Himmelstür, die öffnet ihnen nur Jesus. Aber sie werden belohnt dafür. Ein schwacher Mensch in der starken Hand Gottes. Vergisst es nie. Wir dürfen schwach sein, aber wir haben einen starken Gott. Und das ist gut, dass er uns selbst, das kann man nicht berechnen, nicht einkalkulieren, aber dass wir selbst da, wo wir eigenmächtige Entscheidungen getroffen haben, auf unguten Gleisen uns befinden, dass da immer noch Gott ist. Immer noch Gott ist. Und da bin ich froh geworden. Ich schließe, ein Pastor geht, danke. Ich bin kurz vorm Ziel. Ich setze schon an zur Landung. Ein Pastor sagte einem jungen Mann, der in Sünde gefallen war und nun in großer Not zu ihm kam: Bete jetzt 3 Dinge. Erstens, ich danke dir, dass ich dir immer noch gehöre, weil du mich zu dir gezogen hast. Ich danke dir, dass ich immer gehöre. Weil du mich zu dir gezogen hast. Zweitens, ich bekenne dir meine Sünde. Bitte vergib mir. Und das Dritte, schaffe du, Gott, in mir ein reines Herz. Amen.
Gut. Wir machen keine Fehler und jedenfalls machen wir keinen Fehler 2-mal. Das ist bemerkenswert, wenn Christen von Fehlern reden, weil sie manchmal so tun, als wenn es immer nur die Fehler von den anderen sind. Man kennt das ganz viel, dass in der Kirche natürlich von Sünde geredet wird. Jeder rechnet damit, irgendwann kommt es dann, aber das sind immer die Fehler der anderen. und nicht die eigenen. Und man kennt nicht nur Menschen wie Margot Käßmann, die sich dann hinstellt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich übernehme die Verantwortung, ich gehe, sondern man kennt manche Geschichten aus Kirchen, wo viel herumgewurschtelt wird, um Fehler wieder zu vermeiden. Meine Fehler, meine Ausreden, meine Verantwortung. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler mache und hier nicht sämtliche Papiere runterfallen. Und ich, Dankeschön. Wir reden von Fehlern, weil ich das ganz oft so erlebe, dass wir keine Fehler machen dürfen. In den öffentlichen Diskussionen, wenn man diese berühmten Berühmtigkeiten verfolgt, wie sie mit ihren Fehlern umgehen, dann heißt es ganz oft, so etwas darf einem nicht passieren. So etwas darf einem nicht passieren. Und manchmal ist nicht ganz klar, ob damit der Fehler gemeint ist oder gemeint ist, dass man nicht entdeckt werden darf. Ich hatte einen Lehrer in der Schule, der hat gesagt, du wirst niemals dafür bestraft, dass du einen Fehler gemacht hast, sondern nur dafür, dass ich es gemerkt habe. Ich hätte gerne, Klaus, mit dir noch geredet darüber, welche Fehler zu den Ergebnissen führen, die dann auf deinem Schreibtisch landen. Ich vermute, manchmal sind es so Unachtsamkeiten, so Sachen, wo keiner was Böses wollte. Eine Sekunde und dann ist es passiert. Ja, kleine Fehler mit riesigen Auswirkungen. Und umgekehrt kennt ihr das auch, da macht einer einen richtig dicken Bock und keiner merkt's. Und es wird unglaublich viel Energie aufgewandt, um das unterm Teppich zu halten, um das nicht rauskommen zu lassen. Fehler passieren. Es ist so schwer, damit zu leben, zu sagen, es sind meine Fehler, die passieren. Es ist so schwer, weil wir in einem Umfeld leben, das immer weniger Fehlertoleranz zeigt. Es gibt immer mehr den Wunsch nach Professionalität in jedem Bereich. Also wenn ich jetzt aus unserem Gemeindebereich gehe, wir haben immer so schöne Flyer. Ich liebe diese Flyer, die sind unglaublich schick, finde ich. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich in Dienst gegangen bin, da haben wir sowas einfach auf den Kopierer gelegt und haben dann irgendwelche DIN A4 Zettel gefaltet und so. Das könnte man heute nicht mehr machen, das sieht irgendwie nichts aus. Also muss das schön sein. Und andere Beispiele kennt ihr auch. Wir gehen immer mehr dahin, es muss optimal laufen, die Prozesse müssen optimal laufen, es muss rund laufen, da darf kein Körnchen ins Getriebe kommen. Und wir leben unter einer großen Konkurrenz, wenn du es nicht schaffst, ohne Fehler zu sein, wir finden schon einen, der das hinkriegt. Oder mindestens glaubt, der kriegt es hin. Und manchmal ist es so schwer, mit Fehlern zu leben, weil wir so ein inneres Tribunal haben, das uns immer sagt, das hast du falsch gemacht. Wie konnte dir das passieren? Was bist du eigentlich für einer? Was willst du eigentlich? Und deshalb versuchen wir, Fehler unter allen Umständen zu vermeiden und glauben, Fehler dürfen nicht vorkommen. Ich bin froh, dass es in der Bibel ein Gebetsbuch gibt und dass in diesem Gebetsbuch ein Formular gegeben ist, sozusagen, um mit Fehlern umzugehen. Das ist ein sogenannter Bußpsalm. Wenn man das so sagt, dann klingt das nicht mehr so, als wenn man froh sein könnte darüber. Aber es gibt ihn, ich möchte ihn euch vorlesen, das ist der Psalm 32, geschrieben, um damit Schuld zu bekennen und überschrieben mit folgenden Worten. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlung zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du? Du hast alles vergeben. Deshalb soll jeder, der dir die Treue hält, zu dir beten, wenn er in Not gerät. Wenn sie ihn dann bedrängt wie eine Flut, wird sie ihn nicht verschlingen können. Bei dir finde ich Schutz. Du hältst die Not von mir fern und lässt mich jubeln über meine Rettung. Der Herr hat mir geantwortet, ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Sei doch nicht unverständig wie ein Maultier oder Pferd, die musst du mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer Gottes Gebote missachtet, verschafft sich viel Kummer. Aber wer dem Herrn vertraut, wird seine Güte erfahren. Ihr, die ihr dem Herrn gehorcht, freut euch und jubelt über ihn. Alle, die zu ihm halten, sollen vor Freude singen. Sollen vor Freude singen. Warum? Weil es ein Glück ist, wenn du weißt, dass du Fehler machst und entlastet wirst. Es geht nicht nur um die kleinen Fehler, wo wir alle sagen, das kann jedem mal passieren, sondern hier betet einer von Fehlern, die er Verfehlung nennt, Unrecht nennt, Schuld nennt. Sachen, die einem eigentlich nicht passieren dürfen. Und trotzdem erlebt er, was für ein Glück, wenn du weißt, wer am Ende des Tages mit deinen Fehlern umgeht. Nämlich Gott. Die Bibel sagt, dass Gott etwas mit deinen Fehlern macht. Dass Gott sich deiner Fehler annimmt. Und zwar sehr aktiv. Der Mann, der diesen Psalm gebetet hat, oder die Frau, die diesen Psalm gebetet hat, sie haben gesagt, du vergibst, du deckst zu, du rechnest nicht an. Entscheidend ist nicht, Fehler zu vermeiden, entscheidend ist, wie du mit Fehlern umgehst. Und wenn Fehler nicht sein dürfen, dann schlägt die Stunde der Ausreden, beschönigen, erklären, rechtfertigen, am besten verschweigen. Wer sich keine Fehler leisten kann, zahlt einen hohen Preis, wenn er einen Fehler macht. Und deshalb verfallen manche auf billige Ausreden, um es wieder loszuwerden. Der Psalmbeter hat etwas erlebt, das ich euch hier mit einem Bild mitgebracht habe. Ich habe versucht, meine Fehler zu verschweigen, doch davon wurde ich krank. Detlef, wo ist es krank? Da. Davon wurde ich so krank, als ich es verschweigen wollte. Und das kennt ihr. Das kennt ihr, wie viel Kraft es kostet, Fehler zu verheimlichen, zu kaschieren, klein zu halten. Es macht uns krank. Und das Faszinierende ist, finde ich, dass die Bibel ein feines Gespür für diese Zusammenhänge hat zwischen meinem Erleben, meinem Empfinden und meinem Körper. Und es anspricht, es macht dich krank. Was wir nicht so leicht sehen, ist, dass Gott etwas damit zu tun hat. Ich spürte deine Hand, hieß es in dem Psalm. Und nicht, mein Gewissen hat mich gedrückt, meine Nachbarn haben mit Fingern auf mich gezeigt, der Chef hat mir Stress gemacht oder so, sondern deine Hand. Hier betet einer zu einem Gott, der nicht locker lässt, bis Fehler tatsächlich aufgedeckt werden, ans Licht kommen. Und darum entschließt sich derjenige, der diesen Psalm betet, dazu zu gestehen. Es lässt sich ja doch nicht verheimlichen. Und das Faszinierende ist, dass mit diesem Geständnis etwas anderes passiert, als ihr vorhin gesehen habt. Ich fand dieses Bild von Karl Theodor zu Gutenberg ist so klassisch für Fehler. Am Ende sieht man die Leute nur noch von hinten, weil sie gehen, müssen, wollen, halt gehen. Hier habe ich euch ein anderes Bild mitgebracht. Was passiert, wenn du Gott deine Schuld gestehst? Es kommt die Überraschung. Du hast alles vergeben. Das ist die entscheidende Grunderfahrung von Christen. Dass Gott Fehler unbedingt aufgedeckt sehen will, aber nicht um uns fertig zu machen, sondern um uns frei zu machen. Frei zu machen. Wahrscheinlich ist das nicht die Grunderfahrung, die du mit deinem Chef machst. Wahrscheinlich ist es nicht die Grunderfahrung, die du mit den Leuten um dich herum machst. Aber es ändert einiges in deinem Leben, wenn du weißt, dass du zu so einem Gott beten kannst, der dich frei macht. Der dich einlädt, bei ihm Schutz zu suchen, zu beten. Der dich einlädt, Verantwortung zu übernehmen, indem du dich führen lässt von Gott. Darauf achten willst, was Gott will. Der dich einlädt, seine Gebote zu beachten, das heißt, ihm zu vertrauen. Gott will letztlich nicht nur Fehler wieder gut machen, sondern er will Leben gestalten. Und das heißt Glauben. Das heißt Gott machen lassen. Was heißt es jetzt, für dich, wenn du morgen wieder anfängst zu arbeiten oder nachher mit deinen Kindern Familienzeit gestalten willst und weißt, dass so ganz einfach ist es auch nicht an jedem Wochenende. Ich glaube, wir werden eingeladen als Menschen, die wissen, Gott vergibt Schuld, Gott deckt Fehler auf und er bereinigt sie, er geht mit diesen Fehlern um. Wir werden eingeladen, uns zu unseren Fehlern zu stellen. Nicht nur vor Gott, sondern eben auch vor den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und zu hoffen, dass sie ein Stück von göttlichem Wesen in dieser Welt entdecken, das nämlich Wahrheit frei machen kann. Und manchmal werdet ihr das erleben, dass die Menschen um euch herum das wirklich positiv quittieren und sagen, okay, gut, dass du es sagst, kein Problem, wir können diesen Fehler beseitigen. Andere werden sagen, und sich vielleicht trotzdem einen Ruck geben und sagen, okay, lass uns sehen, dass das nicht wieder vorkommt und lass uns weitergehen. Und ihr werdet auch erleben, dass Leute euch den Rücken kehren und euch Konsequenzen spüren lassen, die wirklich richtig unangenehm sind. Die wirklich richtig reinhauen. Und dann ist es so wichtig zu wissen, wie gut, dass diese Leute nicht das letzte Urteil über dich und dein Leben sprechen. Das letzte Urteil über dich und dein Leben spricht einer, der dir absolut gut gesonnen ist. Einer, der alles dafür gegeben hat, jeden Fehler in dieser Welt zu beseitigen. Der unendlich große Gott, der seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, um mit Fehlern umzugehen. Und sich ihm anzuvertrauen, das ist wie sich wirklich einem Hirten anzuvertrauen, der einen führt durch dunkle Täler und da, wo es richtig schön ist, der mit einem geht. Und der einem hilft, Fehler nicht zu verstecken, nicht zu kaschieren, sich nicht krank zu machen damit, dass man Fehler wegwischt, sondern frei zu werden da, wo man Fehler eingesteht. Amen. Ich möchte beten und wir singen anschließend ein Lied, das kennen viele, weil sie es in der Schule auswendig gelernt haben, den Psalm 23. In einer ganz neuen Version, danke, dass ihr schon nach vorne kommt, in einer neuen Version, du bist ein wunderbarer Hirt. Und ich lade euch ein, das wirklich mal in euch einsacken zu lassen. Dieser wunderbare Hirt, der geht mit euch, auch da, wo ihr euch euren Fehlern und euren dunklen Tälern, in die ihr euch vielleicht manövriert habt, auch da, wo ihr in solchen Tälern unterwegs seid. Aber zuerst bete ich noch. Oh, das brauchst du, ja. Lieber Gott und Vater, durch Jesus Christus beten wir dich an und danken dir dafür, dass du nicht locker lässt, bis wir Fehler eingestehen. Und wir danken dir, dass wir das bei dir tun können, weil du versprochen hast, dass du mit unseren Fehlern umgehen kannst und sie wenden kannst. Dass du unsere Fehler nicht anrechnen musst. Dass du unsere Fehler auch wieder zudecken kannst. Und manches, was wir mitgebracht haben und wo wir uns wirklich, was uns wirklich unangenehm ist, da bitte ich dich, dass du mit deiner heilenden Kraft da reinkommst. Und ich bitte dich um Mut für alle, die genau wissen, dass sie Fehler einzugestehen haben, diesen Schritt zu gehen, der ihnen vor Augen ist. Und ich bitte dich um deinen Segen, dass du sie nicht aus den Augen lässt und dass du sie führst und ihnen hilfst, dass aus dem Fehler wirklich Gutes werden kann. Danke, lieber Gott und Vater, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast, um jeden unserer Fehler, um mit jedem unserer Fehler fertig zu werden. Danke, dass du jetzt hier bist und dass du mit uns gehst. Du bist ein wunderbarer Hirt. Amen.
Ich möchte heute über einen Teil des Gebets sprechen, der uns wohl mit am einfachsten vorkommt. Danken, dankbar sein. Viele Christen danken vorm Essen, Manch die einen kurz, sehr kurz. Die anderen etwas länger, so lang, bis das Essen kalt wird. Dabei ist Danken nicht unbedingt etwas, was einem leicht zufällt. Wie bei vielen Tischgebeten, die man als Kind zum Beispiel lernen muss. Ja, so muss man manchmal auch danken und sich bedanken sehr mühsam lernen. Vor einiger Zeit habe ich eine Szene beobachtet, die ganz typisch ist und die immer wieder vorkommt. Stand ein Mann bei einem kleinen Kind und gab ihm ein Bonbon. Das Kind war etwas zurückhaltend, etwas scheuer und war ein bisschen unsicher, nahm aber diesen Bonbon an und war dann völlig konzentriert darauf, dieses Bonbon auszupacken. Jetzt gab es aber ein Problem, denn die Mutter stand daneben und war versucht, ihrem Kind jetzt irgendwie beizubringen, dass es sich bedanken soll bei diesem Mann. Und dann kam diese typische Frage: Was sagt man? Ich muss sagen, diese Frage ist mir nicht ganz unbekannt. Was sagt man? Leider war das Kind nicht so richtig konzentriert auf seine Mutter, sodass es insgesamt, glaube ich, 5-mal diese Frage brauchte, bis endlich die gewünschte Antwort kam. Danke. Und man sah der Mutter förmlich die Erleichterung ins Gesicht geschrieben, dass die Situation gerettet war. Und der Mann freute sich. Manchmal ist es schwer, danken zu lernen. Die Aufforderung, Gott zu danken, das ist in der Bibel nichts Seltenes. Es kommt häufiger vor. Paulus fordert die Christen an ganz vielen Stellen in der Bibel auf, Gott zu danken. Er selbst war ein sehr dankbarer Mensch. Wenn man so seine Briefe durchliest und mal ganz bewusst auf dieses Wort Danke achtet oder ich danke dafür, dann merkt man, wie dankbar dieser Paulus war und wofür der über alles danken konnte. Es ist verblüffend zu sehen, wie dankbar er Gott war. In Epheser 5, der Vers 20, steht eine seiner Aufforderungen, die wir uns jetzt heute Morgen etwas näher anschauen wollen. Da sagt Paulus: Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Vers, der steht in einem Text, mitten in einem Text, in dem Paulus darüber spricht, wie Menschen, wie Christen vor allen Dingen leben sollen. Ihm ist es sogar wichtig, dass er, so wichtig, dass er im Brief an die Thessalonicher sagt, dass es nicht nur eine gute Empfehlung ist, Gott zu danken. Nein, dort sagt er, es ist Gottes Wille für euer Leben, dass wir Gott danken. Gottes Wille, da denken wir eher daran, dass wir da etwas suchen, was als nächstes für uns dran ist, dass wir erkennen wollen, was Gottes Wille ist. Paulus sagt, Gottes Wille für dich ist, dass du dankst. Das ist eine starke Aussage. Und warum? Er sagt sie, weil er weiß, Danken prägt. Danken prägt. Wenn wir Gott danken, dann prägt das unser Denken. Danken und Denken sind vom Wortstamm her sehr eng verwandt und sie haben ganz viel miteinander zu tun. Zu danken heißt an Gott denken. Es beeinflusst meine Gedanken, auch das, was ich tue. Denn meistens haben meine Taten ihren Ursprung in meinem Denken. Wenn du einen Gedanken säst, dann erntest du eine Tat. In meiner Vorbereitung fiel mir da ein ganz interessanter Zusammenhang auf. In Römer 1, Vers 21 sagt Paulus: Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen und in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das heißt, weil Menschen Gott nicht gedankt haben, nicht danken, da verfinstert sich das Herz von ihnen. Und damit auch das Denken. Undankbarkeit bewirkt, dass man zu einem bitteren, unglücklichen, unzufriedenen Menschen wird. Wenn ich undankbar bin, dann beeinflusst das meine Gedanken, mein Denken. Denn alles dreht sich nur noch um mich, um meine Bedürfnisse, um das, was ich brauche, das, was ich noch nicht habe, das, was mir scheinbar vorenthalten wird. In diesem Denken stehen meine Bedürfnisse im Mittelpunkt. Und erst wenn sie gestillt sind, meine ich, glücklich zu sein. Paulus sagt, das ist ein Denkfehler. Denn die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern die, die am meisten danken. Gott zu danken prägt mein Denken, denn es bedeutet, an Gott zu denken. Dankbarkeit geht weg von mir als Zentrum, als Mittelpunkt. Zu danken heißt, ein Gegenüber wahrzunehmen. Mich selber und Gott auf den richtigen Ebenen wahrzunehmen, aber auch auf unterschiedlichen Ebenen. Gott ist der Geber und der Erhalter meines Lebens und ich bin der Empfangende, der mit leeren Händen dasteht. In seiner Gnade sorgt er für mich, er beschützt mich, er beschenkt mich, wie das normalerweise Eltern mit ihren Kindern tun. Nicht umsonst sagt Paulus in diesem Vers, den ich vorhin gelesen habe, in Epheser 5, Vers 20, dass wir Gott, dem Vater, danken sollen. Hier wird etwas sichtbar von dieser Verantwortung, die Gott für uns übernommen hat. Das ist eine Verantwortung, die, wie sie sonst nur Eltern wahrnehmen. Deshalb erinnert Paulus immer wieder daran, dass wir danken sollen. So wie das Kind dem Mann danken sollte und daran erinnert werden musste. Wenn ich mich als beschenkten Menschen wahrnehme und Gott danke, dann empfinde ich das als Privileg, dass jemand für mich sorgt, dass jemand für mich da ist. Ich brauche nicht vor Selbstmitleid zerfließen über die Dinge, die ich nicht habe. Ich kann jeden Tag neu die Geschenke aus Gottes Hand nehmen, die er für mich vorgesehen hat. Ich richte meine Gedanken aus auf das, was ich bekomme, nicht auf das, was mir scheinbar vorenthalten wird. Mein Denken wird durch mein Danken verändert, denn ich bringe mein Leben in Gottes Gegenwart. Wie das geschehen kann, habe ich vor ein paar Jahren erlebt. Ich hatte einen Freund, der war ein ganz netter Typ, sympathischer Jugendlicher. Man konnte richtig Spaß mit ihm haben, er war sehr umgänglich, freundlich, netter Christ. Aber er hatte leider ein Problem. Ein Problem, was eigentlich sehr viele Menschen haben. Er war sehr scheu. Warum? Weil er sich selber nicht viel zutraute. An sich selber sehr stark zweifelte. Und wenn man ihn lobte, dann nahm er das nicht wirklich ernst. Und dieses Selbstmitleid, das fraß ihn auf. In einem Gespräch bekam er den Tipp, 10 Dinge, die er gut an sich findet, zusammenzuschreiben und dafür Gott zu danken. 10 Dinge. Ganz banale Dinge wie sportlich sein, gut malen können, ein freundliches Lächeln haben. Für diese 10 Dinge sollte er 40 Tage lang Gott danken. Am Anfang hat er sich erstmal einen abgebrochen, weil 10 Dinge zu finden, die er gut an sich selber fand, das fand er schon ziemlich schwierig. Aber er zog das durch und schaffte es und fing an, Gott täglich zu danken für seine guten Eigenarten. Und es war erstaunlich zu sehen, was aus diesem Jugendlichen wurde. Er veränderte sich. Er wurde ein glücklicher Mensch. Kein Mensch, der von Zweifeln zerfressen war, sondern ein Mensch, der dankbar erschien. Und das nicht, weil er täglich dafür dankte, dass er so ein toller Hecht war, sondern weil er sich selber als einen beschenkten Menschen wahrnehmen konnte, weil sein Denken verändert wurde. Er verstand, dass Gott ihm etwas Gutes gegeben hatte, dass Gott an ihm interessiert war. Und aus diesem scheuen Jugendlichen wurde ein Mensch, der sich von Gott angenommen fühlte und bei dem sich die Menschen wohlfühlten, denn er war glücklich. Bonhoeffer hat gesagt, Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, Undankbarkeit verschließt den Weg zu Gott. Aber genau darum geht es. Dankbarkeit bedeutet, das Denken zu prägen mit Gottes Gedanken. Es ist eine Aufforderung, die uns prägen wird, wenn wir sie umsetzen. Aber das ist nur die eine Seite, denn Danken hat noch eine zweite Seite. Denn Paulus provoziert hier in diesem Vers, den ich am Anfang vorgelesen habe. Denn hier steht ein Wort, das man normalerweise verboten bekommt. Das reizt, das provoziert. Und dieses Wort heißt alles. Danket für alles. Danken provoziert. Wir danken gerne, wenn es uns gut geht, wenn wir Gutes erleben oder wenn irgendwie kritische Situationen ein erfreuliches Ende haben, dann ist es einfach, Gott zu danken für das, was er uns schenkt und das, was er uns gegeben hat. Das ist auch schön. Aber Paulus provoziert hier. Er sagt, dankt für alles. Das schließt jede Person ein. Und da wird schon schwierig. Mal abgesehen von den Situationen, die wir nicht sehr gut finden. Wir sollen danken für das, nicht nur für das Gute, nein, auch für das Schlechte, was uns begegnet. Danken provoziert uns.